willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Raus aus der Bulimie. Wie viel mehr ist möglich, wenn du wirklich frei bist? Wie viel mehr ist möglich, wenn du keine Lügengeschichten, keine Versteckspiele, keine Geheimnisse mehr haben musst vor deinen Liebsten, die dich einschränken, die dich limitieren, die dich gar nicht dich selbst sein lassen, die dich auch nicht dein Leben leben lassen? Wie viel mehr ist wirklich möglich, wenn du wirklich frei bist? In meinem Podcast möchte ich hier ganz viel Inspiration mitgeben, Möglichkeiten aufzeigen, wie du den Weg wirklich zurück ins Leben finden kannst und zwar nicht nur irgendwie eine Suchtverlagerung oder das Symptom abwürgen, sondern wirklich frei werden kannst, so wie ich es auch geschafft habe und viele Frauen in meiner Begleitung auch. Ich habe 20 Jahre Hardcore-Bulimie gehabt und bin seit jetzt schon 18,5 Jahren wirklich clean und genieße das Leben in vollen Zügen in allen Bereichen. Ich freue mich auch, wenn du mir auf den anderen Kanälen folgst, Instagram, auf YouTube findest du auch viele Filme, viele Videos von mir zum Thema Ausstieg aus der Bulimie, zum Thema für Angehörige von Bulimie und so weiter. Und in der heutigen Folge habe ich einen zauberhaften Gast, eine wundervolle Frau, und nämlich die Nadine ist bei mir zu Besuch heute und ich freue mich total, euch heute ein bisschen aus der Geschichte von der Nadine zu erzählen, respektive sie erzählt euch, wie sie den Weg aus der Bulimie geschafft hat. Die Nadine lebt mit zwei Mädels, Mama von zwei Mädels mit 7 und 9 Jahren und ihrem Mann auf dem Land, auf dem Hof und ist Lehrerin an der Grundschule. Und viel mehr über dich darfst du selbst erzählen. Ich freue mich, dass du hier bist heute, liebe Nadine, herzlich willkommen.
Wie das so ist. Muss auch erstmal für mich so finden, wo ich anfange. Vielleicht am besten genau da, wo es gestartet ist in meinem Leben. Also ich habe schon früh gelernt, mich anzupassen, auch als kleines Kind. Wie wollen die anderen mich haben? Wie soll ich sein? Wenn ich eigene Gefühle hatte oder gemerkt habe, Mensch, da stimmt irgendwas in der Stimmung nicht, wurde das von außen ganz oft gesagt, ach, das stimmt gar nicht oder es ist nicht dein Gefühl. Und wenn ich irgendwie ja traurig war oder gehört habe, stelle ich nicht so an oder das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, und dadurch dieses immer angepasst sein und zu gucken, wie wollen die anderen mich haben, immer den Fokus auf außen gelegt, immer geguckt, ich bin nicht richtig, wie kann ich denn sein, damit ich für die anderen richtig bin? Und das zog sich bis jetzt immer durch mein ganzes Leben, mal mehr, mal weniger. Und die Bulimie hat tatsächlich so im späten Jugendalter bei mir angefangen, wo ich nicht zufrieden war mit meinem Körper, gerne auch einen Freund gehabt hätte, gesehen habe, alle, die schlanker waren, haben einen Freund, wobei die anderen wahrscheinlich auch, aber da habe ich den Fokus nicht hingelegt. Und angefangen ist das bei mir, wenn ich gegessen habe, dass ich das dann einfach ausgespuckt habe, ausgekotzt. Ja, dann habe ich mal normal gegessen, dann mal wieder ausgespuckt und gemerkt, ach, da nehme ich ja gar nicht zu. Und gar nicht gemerkt, dass ich beim anderen auch nicht zunehmen würde. Und im Laufe der Jahre ist daraus mit Fressattacken, mit vermehrten Einkaufen, mit verbotenen Lebensmitteln, diese ganze Symptomatik bis ins Extremum bei mir aufgeblüht. Es war zwischendurch mal weniger, dann wieder mehr und ganz zum Schluss jetzt eben bis Anfang des Jahres so weit, dass ich gesagt habe, mein ganzes Leben ist dadurch bestimmt. Ich funktioniere nur noch und ich kann irgendwie nicht weiter. Ich bin gefangen in mir, in meiner Freizeit, in meinen Kindern. Wenn jetzt nicht was passiert, dann kippe ich um, ich kann nicht mehr und ich will so auch nicht mehr weitermachen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, was kann ich machen, mit Internetrecherche und bin irgendwie auf Andrea gestoßen, weil es soll ja so sein. War noch ein bisschen unsicher, lasse ich mich drauf ein, lasse ich mich nicht drauf ein. Klar ist das auch ein Thema von mir, Vertrauen zu schenken, loszulassen, mich drauf einzulassen. Mhm. Und ich habe es einfach gemacht, weil mein Bauchgefühl mir da gesagt hat, tu's, probier's. Schlimmer als jetzt werden kann es nicht.
Mega.
Ja, mega. Und, das war ein mutiger Schritt und aber auch ein sehr bestimmter Schritt, weil ich war mir da klar. Ich habe dann auch das Gespräch mit meinem Mann gesucht. Der hat es ja auch gemerkt, dass ich immer meine Kotzanfälle hatte und auch meine Fressanfälle vorweg. Und habe gesagt, so, ich möchte das und das tun. Und der hat mich immer in meinem ganzen Leben unterstützt und auch da und hat gesagt, wenn du meinst, dass das das Richtige für dich ist, mach das. Und ja, so bin ich den Weg angefangen mit der Andrea und ja, habe geübt, gemacht, getan, mein Leben umgekrempelt, geguckt, was von außen nicht passt, wo darf ich Sachen ändern, wo darf ich lernen, um dann nicht mehr zu funktionieren, um mich mehr selber zu sehen, selber zu merken, was will ich eigentlich oder was will ich, das ist so. Und ja, da jetzt bei mir anzukommen und langsam frei zu werden.
Mega.
Ja, das ist so meine Geschichte mit der Bulimie, quasi der Weg erstmal, wie sich so die Bulimie bei mir entwickelt hat und wo ich jetzt gerade stehe.
Spannend, spannend. Und wir haben jetzt auch genug Zeit, da ein bisschen tiefer einzutauchen. Ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen. Und zwar, du hast gesagt, ich habe früh gelernt, mich anzupassen. Wenn du da jetzt nochmals zurückgehst, wie war das für dich? Wie hast du quasi, was waren die Gedanken dazu? Weil als Kind ist man ja eigentlich sehr frei, sehr, sehr kreativ, sehr einfach mit sich, für sich. Wie hat sich das bei dir geäußert, respektive was waren die Auslöser, dass du irgendwann für dich entschieden hast, ja, ich ist besser, wenn ich mich da anpasse?
Ja, meine Mama wurde dann manchmal sehr laut oder ich habe mich dann auch irgendwie ja nicht richtig gefühlt. Also es war ja nicht nur einmal, dass das dann gesagt wurde, sondern immer mehrfach. Und diese Wiederholung, dass ich das nicht richtig sehe, obwohl mein Gefühl ein ganz, ganz anderes war. Ich weiß, ich bin ein sehr lebendiger, kreativer, ja auch sehr wilder Typ. Und ja, also ich weiß auch, dass meine Mama tatsächlich uns auf einen guten Weg bringen wollte, gute Mädchen in Anführungsstrichen aus uns machen wollte und dass so ihr Weg war, dass wir quasi angepasst waren, Vorzeigekinder in Anführungszeichen, ja, und da aber gar nicht so geschaut wurde, wie möchte das Kind gerade sein. Und ich als Kind habe mich immer irgendwie falsch gefühlt und immer irgendwie, ich kann doch so nicht sein, was ist jetzt mit mir los, dass ich eigentlich was anderes möchte oder eigentlich anders bin und dass ich sein darf, so.
Ja, ja.
Nicht und richtig sein.
Das ist ja oft so, dass wir, dass Kinder eigentlich eben von sich aus, von Natur aus sehr, sehr lebendig, sehr intuitiv, auch sehr wahrnehmend sind und sehr frei sind.
Mhm.
Und wenn dann, so wie du gesagt hast, wenn wir dann ständig diese Sätze hören, stell dich nicht so an oder das ist nicht richtig, was du sagst oder denkst oder tust, wenn wir das immer und immer und immer wieder hören, dann geht das so rein, dass wir tatsächlich irgendwann für uns entscheiden, obwohl wir es als Kind eigentlich nicht verstehen können und trotzdem gehen wir davon aus, dass es schon richtig sein muss, weil die Erwachsenen, die wissen schließlich, wie die Welt funktioniert. Und wenn meine Mama mir so viel mal sagt, das ist nicht richtig oder stell dich nicht so an, jetzt irgendwie sei mal ruhig und jetzt spring nicht immer so rum und was auch immer, alles dafür Sätze kommen, dann entscheiden wir Kinder allermeistens. Also es gibt wenige Ausnahmen, die so mit sich verbunden sind, die da ständig quasi, ich sag mal, widerstehen und trotzdem weitermachen, die werden dann heute als ADHS-Kinder abgestempelt meist. Aber wenn wir nicht so in diesem Widerstand oder in diesem Trotz oder in diesem Rebellischen sind, dann fangen wir an, uns Gedanken darüber zu machen, okay, wir sind falsch, ich muss mich wohl anpassen. Also es geht nicht anders. Und dann passen wir uns an, aber sind eigentlich nicht glücklich. Eben wie du gesagt hast, Vorzeigekinder, die im Außen super perfekt sind, wahrscheinlich immer schön saubere Kleider und was auch immer, schön frisiert und alles, damit niemand denken könnte, dass allenfalls in diesem Haus auch nicht alles in Ordnung ist. Erzähl mir da ein bisschen über die Beziehung zu deiner Mama und auch quasi, was da mit dir als Kind oder Jugendliche war, wie du da sein musstest oder was du da auch mittragen musstest.
Ja, also ich rückblickend habe ich immer gedacht, ich habe eine ganz schreckliche Kindheit, weil im Jugendalter so viel kam. Da komme ich gleich zu. Und rückblickend eben als Kind war, wenn ich die Fotos sehe oder Videosequenzen, war meine Mama ganz fürsorglich und ganz lieb und ganz treuherzig und hat ganz, ganz viel für uns gemacht. Und sich selbst auch dabei aufgegeben. Also sie war Mutter, aber sie hat nie auch den Weg, so ähnlich wie ich das jetzt habe, nie den eigenen Weg gehabt. So, und irgendwann hat sie das kompensiert, indem sie Alkoholikerin geworden ist. Und ich habe das so ungefähr gemerkt, als ich, ja, oder es war auch so für mich, als ich das gemerkt habe, so schleichend, aber so mit 10, 11, 12 so langsam gemerkt. Und ich habe dann ja Aufgaben im Haushalt übernommen. Klar macht man das auch mit 10, 11. Aber das wurde dann immer irgendwie mehr, weil sie das aufgrund ihrer Alkoholkrankheit dann auch nicht mehr richtig oder so gemacht hat, dass es ein funktionierender Haushalt war. Und ich habe noch eine Schwester, die ist ein bisschen weniger als 2 Jahre jünger als ich. Und ja, auch da, die so dieses große Schwester-Phänomen in Anführungsstrichen.
Hast die Verantwortung übernommen? Also ja, quasi wenn wir noch ein Stück weiter gehen, die Mutter ersetzt, wenn sie nicht fähig war?
Habe ich auch.
Und das ist sehr früh, oder? So 10, 11?
Ja, da fing das an. Und ganz, ganz stark dann eben so mit 14, 15 nach der Konfirmation. Und ja, so meine Mama, die hatte dann auch zwischendurch Phasen der Depression. Ich war die Gesprächspartnerin, sie hat sich bei mir ausgeweint, hat mir Sachen erzählt, wo ich im Nachhinein sage, das war ich der falsche Ansprechpartner, ganz klar, als Jugendliche. Da hätte vielleicht eine Therapeutin oder sonst irgendwas, wäre da besser gewesen.
Oder eine erwachsene Person, oder? Minimum Disney. Und nicht ein jugendliches Kind.
Ja, und da dann aber auch da ihre Sichtweisen schon zu übernehmen. Mhm. Also ich habe mich ja dann quasi mit ihr identifiziert und ich wollte ja, dass es ihr gut geht. Und deswegen habe ich auch gedacht, so läuft das Leben auch oder ihre Sichtweisen. So, wenn sie mit Papa manchmal, sie wäre lieber in Zweisamkeit abends gewesen und Papa konnte das nicht aufgrund seines Berufs auch manchmal und sie hat sich da sehr vernachlässigt gefühlt. Und das hat sich ganz lange in meine Beziehung übertragen, wo ich gedacht habe, so, ich kann doch nur glücklich sein, wenn mein Mann zu Hause ist und mit mir Zeit verbringt. Und wenn der privat was machen möchte mit seinen Hobbys, mag der mich nicht. Bis ich erstmal überlegt habe, das ist gar nicht meine Sichtweise, weil das ist ja das, was Mama früher gedacht hat. Und mir, wenn der gerne das macht und glücklich und zufrieden ist, dann habe ich halt eine Zeit, ein Buch zu lesen oder sonst irgendwas zu machen. Und ich bin dann total zufrieden, wenn er mal nicht da ist und bin auch zufrieden, wenn wir mal was zusammen machen. Aber ich bin nicht grantelig, wenn er nicht da ist, weil das hat ja gar nicht damit zu tun, dass er mich nicht mag, sondern dass er sich gut um sich kümmert und mal eben seine Auszeit nimmt und seine Freiheit nimmt. Und das hat sich tatsächlich, das wusste ich irgendwie schon, aber immer mal in vielen, vielen Situationen, erst im letzten halben Jahr, als ich im Programm war, aufgeploppt, wo ich gesagt habe, ach ja, stimmt, das ist wirklich von Mama oder das ist die Sichtweise, die ich übernommen habe. Ja, so und da damals dann mit ihr immer so in einer Schiene zu sein und immer sie auch zu unterstützen, und alles zu übernehmen im Haushalt und aber dann teilweise auch Papas Hemden gebügelt und solche Sachen auch gemacht. Also meine Schwester irgendwie von der Schule abgeholt, als ich damals schon den Führerschein hatte und. Ja, und dann war das so, dass, da war ich 20, da ist im Juni meine Mama verstorben. Da war ich schon im Studium und von einem Moment auf den anderen rief dann mein Papa an und erzählte mir das eben per Telefon und fragte auch, ob er mich abholen soll. Und gesagt, nee, ich fahre jetzt alleine nach Hause und dann gucken wir mal. Und da ist so ein Punkt gewesen, wo ich, glaube ich, komplett dicht gemacht habe. Ja. Also wirklich mich abgeschottet habe, nur noch funktioniert habe.
Ist ja ein Schock. Das ist ja ein Schock, oder? Also schlussendlich ein Schock und gleichzeitig im Kopf 3 Millionen Dinge, weil du schlussendlich auch wahrscheinlich im ich gehe mal davon aus, ich bin nicht sicher, wo du all das immer getragen hast von deiner Mama, dir allenfalls auch mal gewünscht hättest, sie wäre nicht mehr da, oder hast du da wirklich auch alles einfach immer übernommen, ohne dir zu überlegen, ist es meine Aufgabe, will ich das überhaupt, oder es war einfach selbstverständlich? Magst du dich da noch erinnern?
Ja, für mich war das selbstverständlich.
Krass.
Und da? Ich habe manchmal gedacht, oh, fällt da mir nochmal? Nicht? Aber ich war mit der Situation nicht zufrieden. Aber ja, für mich war das ganz klar, ich mache es einfach, weil ich es einfach mache. So als große Schwester, als gute Tochter. Und hatte auch manchmal Gedanken, so als sie gestorben ist, so in der ersten Zeit, ist das meine Schuld. Jetzt habe ich schon alles getan und sie ist trotzdem gestorben. So,
ja. Ne?
Es war auch zwischendurch so, dass sie versucht hat, trocken zu werden und dann klappte das aber nicht. Und
Und da... Eben, wo du gesagt hast, da ist irgendwie, da habe ich nur noch funktioniert oder ist die Welt stehen geblieben. Ich glaube, da ist ganz viel wahrscheinlich einfach mal so in einen Schockzustand, oder? Weil ich gehe mal davon aus, das war von nicht vorhersehbar, dieser Tod.
Ja, das war Herzversagen nachts.
Genau. Und gleichzeitig aber auch wahrscheinlich damals noch unbewusst eine unglaubliche Befreiung. Aber das gehe ich davon aus, dass das noch nicht bewusst war, aber natürlich im System von Schock und ich funktioniere jetzt mal irgendwo abgelegt war, aber nicht quasi fühlbar war. Was hat sich für dich da verändert? Wie war das für dich nach dieser Nachricht? Also funktioniert, aber hat es trotzdem auch immer wieder so Sequenzen von Freiheit oder nur mehr, auch bin ich jetzt auch noch schuld, habe ich irgendwie zu wenig gemacht? Oder was war da vorwiegend?
Ja, vorwiegend war dann, dass ich dann quasi zu Hause noch mehr gemanagt habe, weil Papa war ja da, musste Essen gekocht werden. Es war dann tatsächlich, und dann auch das schlechte Gewissen, weil ich sag mal, mein Vater ist so ein bisschen unselbstständig oder halt darauf angewiesen, dass eine Partnerin da ist. Es ist einfach so, und habe dann da diese Funktion noch übernommen. So, also für mich war das noch anstrengender, als Mama dann gestorben ist. Es fiel zwar dieses Deckeln weg und dieses... diese Aufgabe, die sie mir immer aufgelastet hat, wenn sie da war. Und trotzdem da jetzt alles zu managen, mein Papa und auch meine kleine Schwester da auch. Die hatte 2-3 Wochen später hatte sie Abi-Entlassung. Und da bin ich dann mit ihr hingefahren und habe das quasi als Mutterersatz alles gemacht. Und also das war, da war ich noch mehr quasi im Funktionieren als vorher.
Extrem anspruchsvoll und herausfordernd mit 20, wenn man sich das überlegt. Und dein Vater, der hat damals nie die Idee gehabt oder auch mal nachgefragt, wie es dir geht oder ob das für dich okay ist oder selbstverständlich davon ausgegangen. War das nie ein Thema, weißt du, mal zu sagen, okay, wer schaut jetzt eigentlich oder wie machen wir jetzt das?
Nee, ich glaube, der hatte ganz viel mit sich selbst zu tun. Er ist selber aus so einer, er ist Einzelkind und hat halt auch da seine Erziehung so gewesen. Wir gucken, dass von außen alles schick ist, alles gut ist. Ich weiß, dass meine Oma, also seine Mutter, auch nicht die gefühlsübermittelnde Persönlichkeit war. Also die war auch sehr kalt und kühl. Und ich weiß auch jetzt noch, dass, also so langsam kommen wir uns näher mit Gefühlen, auch Papa und ich, aber er zeigt sie nicht, er kann sie nicht transportieren, er zeigt sie auf seine Art und Weise. Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, wie er sie zeigt und das zu deuten zu wissen. Aber dass er da, sage ich jetzt mal, die anderen noch in Fokus genommen hat, gerade seine Töchter oder so, das war gar nicht so. Nun war ich auch ein Mensch, der nach außen hin immer gesagt hat, nö, ist alles gut. So, ich habe auch nie gezeigt, dass es mir schlecht geht.
Und dass es viel zu viel war.
Wie bitte?
Oder dass es viel zu viel war.
Ja, genau, das habe ich auch nie gezeigt. Es ist immer alles gut und alles okay und ja, passt schon. Und er selber war, glaube ich, auch mit sich selbst zu tun, dass er seine eigenen Gefühle vielleicht selber nicht wahrgenommen hat oder zu wissen, was ist denn das? Und ja, sodass ich aber da gar nicht, auch da nicht gesehen wurde. Und das ist ja auch so ein Thema von mir, nicht gesehen zu werden oder das Gefühl zu haben, nicht richtig gesehen zu werden.
Ja. Was ist dann bald nach dem Tod der Mutter passiert?
Ja, wir sind, mein jetziger Mann und ich, das war ja auch so ganz gut, wir sind ja schon 2 Jahre, bevor meine Mama gestorben ist, zusammengekommen, sodass wir ja wirklich eine lange, lange Zeit miteinander hatten und auch, also jetzt, von jetzt an, ne? Und ja, dann sind wir, mein jetziger Mann und ich hatten einen Autounfall. Ich war auf der Beifahrerseite und bin komplett eingeklemmt gewesen, frontal vom Baum. Das war ein ganz, ganz schwerer Autounfall mit ja, fast Bein verloren und so weiter. Ich war eine Woche auf Intensiv, 3 Wochen hinterher im Krankenhaus, 7 Wochen hinterher im Krankenhaus und anschließend noch ein paar Wochen in der Reha, wo ich wieder neu laufen lernen musste und so. Also das war tatsächlich ganz extrem, dieser Unfall. Und auch da im Krankenhaus immer so in Anführungsstrichen das Positive zu sehen und zu funktionieren. So, und da zu sagen, ach, das wird schon alles. Zum einen hat mich das gerettet, diese Einstellung, weil ich glaube, wenn ich vom Typ her so gewesen bin, oh, das ist alles doof und alles blöd, hätte den Krankheitsverlauf oder den Heilungsverlauf nicht so gut beschleunigt. Und trotzdem auch da, gleich wieder von das eine funktionieren in das andere zu rutschen. Bist du noch da?
Ich bin da,
und weil bei mir hatte der eben irgendwas mit dem Strom. Ich muss den gleich mal anschließen, glaube ich. Gut, ja, von das eine in das andere zu rutschen. Und das, vielleicht hat mich das gar, da konnte ich nicht ganz auf mich fokussieren beim Unfall und auf meine Genesung. Und da hat, jetzt wird mir das gerade erst bewusst, mein Papa mich auch das erste Mal nach dem Tod wieder gesehen. So, in Anführungsstrichen, weil er nämlich sich da Sorgen um mich gemacht hat und da auch gezeigt hat, wie viel wert ich ihm bin. Und da stand nämlich nur mein Unfall und meine Genesung und überhaupt mein Überleben auf dem Plan. Ich hatte in der einen Tag nach dem Unfall noch eine Lungenembolie, sodass ich quasi das zweite Mal im Tod von der Schippe gesprungen bin und ja, so da tatsächlich auch ja, da zu sehen, jetzt kümmere ich mich mal um mich und jetzt schaue ich mal, dass ich wieder klar werde.
Das wäre jetzt, ich mag mich immer an meine frühere Reiki Lehrerin erinnern, ich war bei ihr, wo die Malaika ganz klein war und die hat immer gesagt, ja weißt du, wenn die keine Entwicklung selber machen wollen, dann schubsen sie die Engelein. Und wenn wir das jetzt so anschauen, quasi es wurde noch mehr, es wurde noch intensiver oder noch anspruchsvoller für dich, da zu sehen, okay, jetzt wurdest du quasi ruhig gestellt, jetzt wurdest du aus eurem Haushalt entfernt und quasi von deinen Aufgaben befreit, weil du gar nicht mehr anders konntest. Und dein Papa hat dich wahrscheinlich das erste Mal gesehen, weil er nämlich gemerkt hat, was da alles fehlt, wahrscheinlich zu Hause. Respektiv, was du alles übernommen hast, was du jetzt nicht mehr konntest, weil du dann so lange im Krankenhaus warst und nachher auf Reha. Und das ist ja solche Situationen, solche Herausforderungen sind immer extrem spannend, auch im Nachhinein anzuschauen und zu sagen, hey, für was war das gut? Auch wenn ein schwerer Autounfall irgendwie einfach schrecklich ist, war er trotzdem für etwas gut.
Ja.
Und das ist spannend. Und dann hast du Reha, du konntest wieder gehen, hast dich wirklich zurückgeboxt, so wie ich dich kenne, genau gesagt, hey Leute, ich will leben, ich will laufen, ich will weitermachen. Studium fertig gemacht, Referendariat, Job, so wie ich dich kenne, voller Power.
Ja.
Wie war das für dich? Wie bist du da mit Druck, Erwartungen, Leistungen umgegangen? Wie hast du dich gefühlt?
Ja, schwer war das. Das war alles sehr, sehr schwer. Und da tatsächlich auch im Referendariat die Bulimia ganz, ganz extrem ist sie da gekommen, also im Studium auch schon so ein bisschen, hat auch damit zu tun, dass ich dann alleine gewohnt hatte und auch keine Kontrolle irgendwo war und da auch dann mit hohen Anforderungen ja eben fressen, kotzen, das wegzumachen und dann aber nebenbei natürlich auch noch zu lernen und so weiter. Nun war das so auch mal so meine Lerngeschichte, Ich war in der Grundschule immer ganz gut von alleine. So, und dann auf dem Gymnasium musste ich Power, 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 habe alles gegeben. Manchmal in Anführungsstrichen nur eine 3. Und egal, was ich geschrieben habe, war immer die Frage, ob es jetzt eine 2 oder eine 1 oder eine, was haben die anderen. Und das war so bei mir auch wieder dieses, ich reiche nicht aus oder ich werde alleine nicht gesehen. Was haben die anderen immer? So, und dann zu sagen, nach dem Abi im Studium, das tat mir ganz gut, da alleine zu wohnen, rauszukommen. Ja, und dann aber wieder diese Leistungsschiene, immer Power geben, immer Druck geben. Und ich habe es mir, ich dachte immer, die anderen erwarten es, aber ich habe es von mir selber auch erwartet.
Ja.
So, ich bin ein ganz, ja, bloß keine Fehler machen, ja, ein 180-prozentiger Mensch. Und auch das im Programm zu lernen, was ich vorher auch schon weiß, 80% reichen aus. Aber ja, ich darf es mir leicht machen im Leben. Und ja, auch Fehler darf ich machen. Und das ist für mich so eine der wichtigsten Erkenntnisse auch wieder, so wie, wo ich sage, Fehler dürfen sein. Und ich bin gut genug. So. Und dann auch diese volle Power zu geben, nicht nur im Studium, sondern im Referendariat. Und das ist wirklich, das war ziemlich hart auch, das Referendariat, was ich da quasi von der Schule hatte, aber auch für die Klasse hatte und keine Unterstützung, sowohl ja, von den betreuenden Lehrkräften dort und mich da immer durchgeboxt und ja. Und trotzdem eine ganz, ganz tolle Schule im Nachhinein bekommen. Und es wird immer so von so einem Bauchgefühl geredet, von so einem innere Intuition, die man als Kind ja hat. Ich ja auch als Kind, ne? Da stimmt irgendwas nicht, was aber klein gemacht wurde. Und gab so wenige Situationen im Leben, wo ich einfach drauf losgeschossen habe, weil ich mir sicher war, das ist das Wichtige. Und bei der Bewerbung auch. Da habe ich mich nicht auf alle Stellen beworben, sondern ich hatte 2. Ich wusste aber, dass ich die alte Schule, in der ich mal ein Praktikum gemacht hatte und wo ich weiß, das ist meine, passt zu mir, bin ich ein bisschen Risiko gefahren, aber ich wusste, ich komme dahin. Und das, so. Also der Weg ist schwierig gewesen, ist anstrengend gewesen, mit viel Funktionieren. Aber ich bin da, wo ich hingehöre.
Mega. Wie war das damals? Nach dem Studium, Referendariat, mit dem Job, Bulimie, war da noch andere Sucht, ich sag mal Suchtmittel oder Potenziale im Spiel, um diese Power aufrechtzuerhalten oder diese Leistung oder diesen Druck? Ist ja eigentlich ein Trug, aber wenn wir da drin sind, dann meinen wir, dass die Bulimie oder eben noch andere Substanzen uns helfen, da besser und einfacher durchzukommen. War da noch was anderes, was du mitgenommen hast?
Ja, tatsächlich. Also es war ja auch so, dass ich gemerkt habe, die Bulimie, die ist da, die möchte ich aber gerne nicht mehr haben. Also ich war dann auch in Kliniken tatsächlich, so 2006 das erste Mal in der Suchtklinik. Und dann ging das so ein bisschen, wurde auch weniger. Und dann habe ich aber vermehrt Alkohol getrunken. Das war auch Anfang weniger, dann so noch ein bisschen mehr bei Partys und dann irgendwann auch ganz alleine und exzessiv. Ja, so das war dann so weit, dass ich auch kurz vorm Suizidversuch stand und dann auch einen im Alkohol Einfluss durchgeführt hatte und da Gott sei Dank alles gut gegangen ist. Ja, also da war auch so dieser Tiefpunkt vorher, den ich jetzt eben von vor einem halben Jahr kannte. Und das war auch da gut, dass der gewesen ist. Dann habe ich ihn ja jetzt erkannt. So. Und
ja.
Bin dann damals in eine Selbsthilfegruppe gegangen und habe dann tatsächlich jetzt seit 10 Jahren bin ich jetzt da trocken. Und seitdem ist aber die Bulimie wieder ganz extrem gekommen, wieder mit Fressattacken und so weiter. Und bis hin zu jede Mahlzeit, nach jeder Mahlzeit und fast nur in den freien Stellen am Tag, ja, bis es gar nicht mehr ging. Und es fing jetzt auch an, dass ich gemerkt habe, Mensch, meine Kinder, die sind jetzt so groß, die sollen das nicht so mitkriegen, wie ich das damals bei Mama mitgekriegt habe. Und ich selber habe mich auch nicht mehr wiedererkannt. Ich war
natürlich,
immer, gefangen, ich war schnell auf draußen. Ich wollte so gar nicht sein, aber ich wollte doch, ich konnte nicht anders. Und ja, das waren viele Sachen, wo ich gesagt habe, nee, das ist es auch nicht ganz so.
Ja, das ist halt dieses Zwangsverhalten, diese Abhängigkeit, das können wir vom kognitiven Verstand, wenn wir eine ruhige Minute haben, können wir sagen, okay, nee, das will ich nicht mehr und meine armen Kinder und so. Und trotzdem, solange wir nicht wirklich, wirklich, wirklich bereit sind, hinzuschauen, zu sagen, Kopf, und jetzt gehe ich nicht mehr weiter und jetzt suche ich mir eine Lösung, die wirklich hilft und ich will aber auch diesen Weg gehen, solange bleiben wir da drin stecken und wir können zwar uns kurz vornehmen, ich mache das nicht mehr und es wird so und so jetzt anders, aber quasi nachhaltig wird es nichts verändern, wenn wir uns nicht wirklich richtig entscheiden und den Weg gehen. Genau.
Ja, und auch dieses, was ich immer auch gemerkt habe, die Sachen genau anzugucken. Was ist denn eigentlich in meinem Leben, wo ich funktioniere, wo ich gar nicht ich bin, wo ich immer wieder für andere mich klein mache und so weiter. Und und für mich war auch ganz wichtig, so diese Selbstfindung und diese Selbstwertschätzung und dann zu schauen, wo ist es in meinem Alltag, welche Leute tun mir nicht gut, welche Verhaltensweisen, wo funktioniere ich einfach noch, obwohl ich das gar nicht will. Ja, das ist so. Und wenn das alles in Anführungszeichen geregelt ist oder zumindest ich das wahrnehme und weiß, okay, beim nächsten Mal bin ich noch achtsamer und merke das früher und kann dann noch mich besser noch um mich noch mehr kümmern, so, und das ist das ist das eigentlich, und das bringt's voran.
Das ist extrem wertvoll und das ist meiner Meinung nach und aber auch meiner Erfahrung nach von den vielen Frauen, die ich schon begleitet habe, aber von mir selber, solange wir diese Erkenntnis nicht selbst machen und selbst erfahren und eben erkennen, auch wenn wir wieder reinfallen, auch wenn wir wieder in dieses quasi Fettnäpfchen treten oder das wieder machen, aber wenn wir das erkennen, wenn wir diese Muster erkennen, wie das entsteht, dann können wir anfangen, es zu verändern. Und das ist ja schön. Eben, es geht nicht darum, sofort und ultraschnell irgendwie frei zu werden, sondern es geht darum, immer wieder hinzuschauen, immer wieder ehrlich zu sein, auch mit sich selber. Und das ist ja dann diese Wertschätzung, die mit einhergeht, die wir für uns selbst, ich sag mal, neu lernen, neu einladen, neu fühlen auch. Weil eben, ich meine, wenn man einen Suizidversuch macht, dann ist nicht mehr viel Wertschätzung für sich selbst und das Leben da, sondern es ist nur noch quasi, lasst mich hier weg. Und aber was ich extrem schön finde, Nadine, ist einfach, dass du gewählt hast, auszusteigen. Und damals hat der Versuch zum Glück nicht geklappt. Das ist wunderbar. Ja. Du hast zwei wunderbare Kinder, zwei Mädchen, die großartig sind, für die du ein Vorbild bist. Und auch da hast du gesagt, hey, ich habe erkannt, dass ich quasi das, was meine Mama quasi als Vorbild war für mich oder wie sie, ich sage mir jetzt auch ein bisschen überspitzt, aber doch auch dich benutzt hat, ein Stück weit, das mag ich meinen Kindern nicht mitgeben. Und das ist eine unglaublich wertvolle Erkenntnis und Entscheidung, weil deine Töchter neu wählen können, weil du die Dinge veränderst, weil du, ja, bereit warst, den Weg zu gehen. Erzähl mir noch kurz darüber, wie war es bei dir? Du hast gesagt, jetzt Anfangsjahr war das, du hast gegoogelt und hast einfach gemerkt, hey, ich mag nicht mehr. Aber gleichzeitig hast du gemerkt, ich will was verändern. Wie hat sich das so gezeigt oder wie war so dein Gefühl dazu?
Ja, also es war so eine Schleife. So, es war auf dem Wochenende und ich habe gedacht, oh nee, es ist immer das Gleiche. Und ich kotze mir die Seele aus dem Leib und es bringt mich nicht weiter. Und die Abende davor auch immer, ganz so bei, gerade beim Zubettbringen der Kinder, wo sich natürlich auch viel Stress am Tag angestaut hat und dann die Kombination mit Fressen, Kotzen, wo ich dann gesagt, oh nee, das ist, ich bin dann so unzufrieden und ich bin so ungerecht den Kindern gegenüber. Und das ist total doof. Und ja, bei mir natürlich auch gegenüber so die Stimmung, das war irgendwie, wo ich merkte, nee, das will ich hier nicht mehr. Und jetzt mache ich mal was. So. Und das war irgendwie spätabends, wo ich dann nochmal so ein bisschen hin und her gesurft habe im Internet. Und ich habe einfach mal eingegeben, Bulimie-Therapie und so weiter. Und ich weiß gar nicht wieso. Und dann ploppte diese Seite auf den Hof. Und dann, ja, dann habe ich so ein bisschen mich drauf eingelassen, mich mal eingelesen und auch dieses Anfangsvideo gelesen von dir. War mir immer noch unsicher und habe aber trotzdem irgendwie diesen Knopf gedrückt zum Anmelden. Und dann kam dann dieses erste Gespräch, also es ging ja auch schon los mit dem ersten Kontakt und auch da wieder zu unsicher, ist es jetzt was, ist es das Richtige, ist ja keine echte Therapiehandlung und ich war 2012 nach meinem Suizidversuch schon mal in einer Klinik, hätte ich auch vielleicht wegen Alkohol hingehört, nicht vielleicht, sondern bestimmt, aber ich habe dann die Bulimie vorgeschoben, weil das kannte ja mein Mann und da war ich noch sicherer. Und naja, ist ja auch egal, jedenfalls so. Und dann habe ich gedacht, ist ja nicht wie so eine Klinik. Ist ja auch noch nichts Eingetragenes und so. Und da schaltet sich dann mein Kopf wieder ein. Das Gefühl sagte von vornherein, ja, mach es. Und mein Kopf hat dann ein paar Sekunden später wieder Argumente gehabt und so weiter. Und da auch wieder dieses alte Phänomen, Bauchgefühl, hör drauf, ist schon richtig. Und das kenne ich ja zu Genüge, dass der Kopf da ganz oft immer zuredet und dann für mich auch zu entscheiden, um zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein. Das war für mich ein ganz, ganz großer Schritt, weil ja, ich so ein Sicherheitstyp bin und immer das Denken im Vordergrund stelle. Und dann war das Gespräch da, das hatte ich mit einer Kollegin, der Verena. Und auch da immer noch zu denken, ah, es ist jetzt, und ach komm, es hört sich gut an und ich mache das einfach. Was soll passieren? Schlimmer als jetzt geht es sowieso nicht mehr. Ja, und dann im Programm zu sein und fleißig dabei zu sein, fleißig in Anführungsstrichen, sondern für mich einfach zu gucken, was tun die Sachen mir gut und welche Sachen tun mir gut und Was ist da für mich gerade dran. Ja. Und auch mal einen Rückschritt zu gehen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt nicht jede Woche so viel, weil jetzt, und das habe ich aber auch gespürt, das hat der Kopf mir nicht gesagt, sondern es hat mir, boah, jetzt ist es alles so viel, jetzt mache ich mir in der Woche, bin in den Calls drin und so weiter, aber so vom neuen Sachen mache ich Pause und lasse es alles sacken und auch das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist extrem wichtig, weil eben, wir sind Perfektionisten und wir wollen alles gut und noch besser machen und das ist genau das, was ihr auch bei mir dann lernt. Eben weniger ist viel, viel mehr, langsamer ist viel schneller und das ist ja nicht das, was wir, ich sage mal, in der Gesellschaft lernen. In der Gesellschaft lernen, Leistung ist mehr und schneller bist besser. Aber das ist eigentlich nicht die Realität, wie wir vor allem jetzt aus einer Sucht aussteigen können, aus einem Zwangsverhalten, was uns so viele Jahre beherrscht hat, was uns an einen Punkt bringt, wo wir sagen, ich mag nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin nirgendwo mehr quasi mit mir selber verbunden. Ich bin nicht mehr mich selber. Ich bin ständig entweder am Fressen, am Kotzen, am irgendwie schauen, dass es irgendwie läuft. Aber es ist nicht mehr das, was für mich das Leben ist.
Und ich hatte nun auch den Vergleich mit der Klinik und ich habe auch für mich nach einer Alternative zu einer Klinik gesucht. Also das kam auch noch dazu, dass ich gesagt habe, ich suche irgendwas, was anders ist. Weil ich weiß, und das ist ja eben beim Programm auch total anders, dass es nicht darum geht, oder ich habe es ja selber gemerkt, dass es nicht darum geht, erstmal das Essen wegzulassen, weil dann kommt der Alkohol. Bei mir war das der Alkohol, genau, der dann kam. Weil ja die Sachen von außen nicht klar waren. Ne? Das ist so, wenn ich Stress habe und damit nicht umgehen kann und wenn ich immer wieder Nein sage zu dem, was ich eigentlich machen will oder andersrum, dass ich Ja sage, obwohl ich es gar nicht machen will und mich immer verbiege und immer funktioniere, dann hupste ich mich selber und nehme ich nicht selber wichtig und wahr und dann bin ich unzufrieden und muss das anders kompensieren. Und da ranzugehen und zu sagen, jetzt bin ich dran. Ja, das Schöne, dieses Langsame ist schneller, das ist super gut. Und ich bin keine gute Mutter, ich bin keine, also perfekte Mutter, so, ne, das ist gut bin ich schon, weil ich ja so bin, wie ich bin. Aber ja, so, ich darf Fehler machen und ich bin auch manchmal total doof und das finden die Kinder auch total blöd, was ich mache. Aber da kann ich mittlerweile drüber schmunzeln. Vorher war das dann so, dass ich gesagt habe, ach, jetzt sind die Kinder traurig und jetzt sind die todunglücklich und sie werden ihr ganzes Leben nicht mehr froh. Und wie kriege ich das jetzt wieder gedreht und so. Ja, genau. Und dann wieder mich selber zurücknehmen und so weiter. Ja, so, das war in vielen Bereichen so, das nicht nur mit den Kindern, sondern auch so. Und was jetzt für mich auch noch ganz wichtig war, auch überall genau hinzuschauen, nicht nur mit den Kindern, was sich am ersten gezeigt hat, wo die stressigen Situationen waren, sondern auch zu schauen, hier meine Lebenssituation, wo im Alltag funktioniere ich noch oder nehme in Anführungsstrichen alte Traditionen auf, obwohl ich das gar nicht bin. Und das habe ich teilweise geändert, ob das jetzt an den Essenssituationen war, weil wir hatten tatsächlich auch diese Essenszeiten, ne, obwohl ich gar keinen Hunger habe, habe ich um 12 gegessen am Wochenende und so weiter. Naja, oder auch andere Sachen, die einfach so gemacht werden hier zu Hause, weil sie so gemacht wurden, immer. Und ich mache sie nicht so wie immer, weil ich mache sie, weil ich es mache. Und gucke da, die gucken vielleicht komisch oder so, aber sie lassen mich. Also ich breche nicht zusammen und ich bin glücklicher damit. Und die anderen akzeptieren es auch, weil ich eben, ja, sie merken, es tut mir gut und ich bin da ganz frei und mit mir zufrieden.
Ja.
Und dann eben auch zu gucken auf den Job, wo ich sage, ich habe eine gute Schule, ich habe ein tolles Kollegium, ich habe eine tolle Lehrerelternschaft und Kinder. Ja, und dann aber doch genau zu gucken bei der zwischenmenschlichen Beziehung bei den Kollegen, welche Unstimmigkeiten von denen, Unzufriedenheiten, mache ich dann zu meinen. Und da auch genau hinzugucken, wann ist das meins. Und auch Stopp zu sagen, das will ich jetzt nicht hören, geh zu dem und dem, den es betrifft. Und das ist gerade jetzt noch so mein Übungsfeld, aber ich, und das Wichtige ist, oder das Schöne ist, ich nehme es wahr, diese Situationen, die dann da sind. Vorher habe ich es mir angehört, ich bin sogar vielleicht auch noch in die Bresche gesprungen und habe diese Aufgaben noch übernommen, habe vielleicht noch versucht, irgendwas zu lösen, also in allen Bereichen, nicht nur im Job. Und genau zu merken, das ist gar nicht mein Problem, und das dann drüber zu schmunzeln, okay, es ist so, und dann ist das so.
Und das ist mega. Und das Verrückte ist ja, dass dein Leben dadurch viel entspannter wird oder leichter wird, einfacher wird. Und wir meinen erstmal, nee, wir können doch jetzt nicht, oder wir können doch nicht jetzt Nein sagen, oder wir können das jetzt nicht einfach tun, oder wenn die schon ein Problem hat, müssen wir doch das für sie lösen. Oder wenn unsere Kinder mit uns wütend sind und uns doof finden, dann müssen wir sofort was tun, dass die uns wieder nett finden. Aber wenn wir bei uns sind, wenn wir klar sind, wenn wir sagen, nee, so ist es, oder nee, das passt so, oder nee, das mache ich jetzt nicht, einfach in einer liebevollen Klarheit, dann regelt sich das im Außen alles von selber. Aber dieses Vertrauen zu haben und es loszulassen, dass unsere Kinder 5 Minuten uns doof finden und vielleicht irgendwie rumschnauzen und sagen, du bist so eine doofe Mama und was machst du jetzt und du bist gemein und du müsstest doch und so. Und das einfach so, okay, es geht rein und raus und es hat gar nichts mit mir zu tun, weil es ist der Frust des Kindes, wenn du mal Nein sagst oder mal nicht genau das machst, was es verlangt, was es bisher gewohnt ist. Und bei den Arbeitskollegen genau gleich. Und in deinem Umfeld mit dem Essen genau gleich. Und du merkst, es ist nichts passiert, außer dass es dir besser geht. Meist kriegen wir auch mehr Respekt und Achtung von außen, wenn wir mehr auf uns hören. Und das ist ja das Verrückte. Weil wir oft ja eigentlich meinen, wir müssen den anderen die Gefallen tun, wir müssen da Ja sagen, obwohl wir Nein meinen, damit die uns nicht blöd finden. Aber wenn wir klarer werden, kriegen die plötzlich mehr Respekt uns gegenüber. Die merken, diese Veränderung von Klarheit, von Authentizität und Ehrlichkeit, die du dir selbst gegenüber, ich sag mal, mit dir selber verpflichtet hast. Das ist mega schön. Das ist mega schön. Also da hat sich wirklich viel verändert, Nadine. Und ich darf es auch sagen, und ich finde das immer wieder faszinierend auch, dein Ausdruck, dein Gesicht, dein Ausdruck ist viel, viel weicher, viel liebevoller geworden. Das ist etwas, was mich extrem fasziniert, was in einem halben Jahr, in ein paar Monaten möglich ist, wenn man wirklich den Weg geht, zu sich geht, für sich schaut, sich um sich sorgt, eben einfach mit sich selbst diese Verbindung macht, plötzlich nicht mehr kotzen muss, um mit irgendwas klarzukommen, sondern eben gar nichts mehr hat, um es wegdrücken zu müssen, sondern zu schauen, okay, was braucht es jetzt hier, dass es mich nicht reinzieht, sondern dass es mir weiterhin gut geht oder ich dieses Problem anders lösen kann. Und das ist echt großartig. Ich finde das wunderbar. Ich finde das einfach auch ganz, ganz schön. Ja, es freut mich ja auch immer wieder zu sehen, wie die Frauen, wenn sie den Weg gehen und wirklich einfach, ich sag mal, das tun, was sie von mir mit auf den Weg kriegen, ja, es schaffen, das Leben zu verändern und halt auch die Bulimie loszulassen und dann wirklich die Bulimie loszulassen und jetzt zum Beispiel in deinem Fall nicht mehr auf den Alkohol zurückzugreifen. Und das ist einfach großartig und da kannst du mega stolz sein auf dich und dir wirklich ein paar Mal auf die Schultern klopfen, wird wirklich großartig.
Ja, tatsächlich. Ja. So, und da auch nochmal eben einzugrätschen, so, weil ich ja vorhin so meinen Mann angesprochen hatte, der am Anfang gesagt hat, mach das. So, und ich hatte dann auch nochmal so mit ihm ein Gespräch, so, wenn er Fragen hat, dann kann er gerne kommen. So, wenn er was das Programm anbetrifft. Und dann sagt er so, nee, du machst das schon. Und wenn ich aber auch Hilfe bräuchte, dann wäre er auch da. Dann dürfte ich auch kommen, sagte er. Und das ist natürlich auch für mich ein Lernprozess gewesen, um Hilfe zu bitten oder was anzusprechen. Aber auch er sagte so, dass er mega stolz darauf ist, dass ich das jetzt so für mich geschafft habe. Und klar sind einige Veränderungen, die ich mache, für ihn auch nicht einfach, beziehungsweise auch eine Umstellung erstmal, dass er das lernt, aber ja, er lernt da teilweise mit und auch wenn er es noch nicht weiß, aber ja, das ist einfach ganz schön. Das habe ich ja im Laufe der vielen, vielen Jahre an ihm auch zu schätzen gelernt und auch weiß ich auch, dass er einfach, egal was ich mache, wie ich bin, wie ich aussehe, dass er da zu mir hält, weil er hat das ja damals mit dem Alkohol schon durchgestanden und da auch gesagt, ich lasse dich da jetzt nicht allein, ich will dich nicht verlieren. Und ja, so da weiß ich einfach, egal was mein Körper mir jetzt noch schenkt. Und ja, letztens mussten wir sogar schmunzeln, weil das ist tatsächlich manchmal so, dass hinterher, dass der Körper oder der Bauch ein bisschen aufgebläht ist, wenn er sich jetzt neu umstellt und dann hat mir die Decke hochgeschlagen. Guck mal an, mein Bauch, der ist ganz aufgebläht. Ja, sagt er, kriegst noch ein Kind oder was? Das war wirklich so. Aber dass man da auch einfach so gemeinsam drüber schmunzeln kann und dann ich da auch dann meine Gedanken dann drüber mit ihm teile und er dann sagt, ach komm, du hast ja auch noch andere Körperstellen, Füße und Augen und so weiter. Und ja, das ist schon ganz schön und da auch allen Mut zu machen, aufs Bauchgefühl zu hören, wenn der Wunsch da ist, ich möchte das mit dem anderen teilen, dann einmal zu springen, durchzuatmen und zu sagen, okay, ich sag das jetzt, so wie es ist. Das ist nicht in allen Situationen immer leicht, aber die Erleichterung kommt hinterher ganz, ganz dolle und es nimmt ganz viel Schwere und gibt ganz viel Freiheit dann. Und ja.
Absolut, absolut. Was möchtest du Frauen mitgeben, die immer noch voll gefangen sind in der Bulimie, die genau da sind, ja, das ist ja keine richtige Therapie und was die da macht und ich weiß nicht, ob das was bringt, soll ich das wirklich tun? Hast du da irgendwie einen Tipp oder hast du irgendetwas, was du sagst, das würde ich jetzt so einfach so abschließend noch mitgeben, wenn sie noch unsicher sind, den Weg zu wählen oder überhaupt einfach mal da jetzt zugehört haben und erkannt haben, dass es wirklich möglich ist, ja, aus der Bulimie auszusteigen und ja, die Dinge im Leben zu verändern, die nicht mehr funktionieren oder nicht mehr stimmen. Hast du da etwas?
Ja, tatsächlich das, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen habe, dass trotz der Unsicherheit es einfach zu wagen. Bei mir war es ja so, es ging nicht schlimmer, es ging nicht anders und das so wie es war, war es doof. Und was soll denn schon passieren? So, und einfach den Mut zu haben, sich darauf einzulassen, die ganzen Ideen und Werkzeuge, die man damit an die Hand kriegt, umzusetzen, auszuprobieren und ja, dann zu machen. Ich war am Anfang auch sehr unsicher, ob das funktioniert. Und bin einfach angefangen so und habe meine, dann fast zum Schluss, aber dann konnte ich das, die Gedanken ausgeschaltet, das Herz auch angeschaltet und ich war so ein bisschen einer der Spätzündler und trotzdem brauchte das eben ganz viel Übung, die ganzen Werkzeuge bei mir und Festigung im Alltag und ja, es wird mich auch weiterhin begleiten und helfen, meine Alltagssachen zu sehen und genau, einfach machen, machen, machen. Vertrauen ist am Anfang nicht leicht. Ich kenne das selber so. Ja, und es kommt nicht gleich, aber es kommt irgendwann.
Ja.
Und ja.
So. Ja, mega schön. Ist auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vertrauen und Loslassen ist wirklich, sind eine der wichtigsten Dinge, logisch, die man nicht gerade, ich entscheide mich jetzt und ich mache jetzt und ich vertraue und lasse los und ist alles gut, sondern das ist ja ein Prozess, aber wenn ihr euch auf diesen Prozess einlässt, dann werdet ihr das lernen und werdet vom Leben reich beschenkt, würde ich sagen. Genau. Cool. Ich bedanke mich mega herzlich bei dir, Nadine, für das sehr spannende Gespräch, auch für den Einblick in dein Leben, in deine Stationen, die nicht immer nur einfach waren, sondern auch sehr herausfordernd, wie, ich würde mal sagen, bei den meisten Frauen, die mit Bulimie unterwegs sind und da einfach trotz großen Herausforderungen, trotz widrigen Umständen zu sagen und zu wählen, doch, das Leben hat noch mehr für mich vor als das. Und ich bin bereit, den Weg zu gehen, auch wenn ich zweifle, auch wenn ich nicht weiß, wie das wirklich geht. Ihr lernt das ja, ihr bekommt das ja mit an die Hand in dieser Begleitung. Und das ist einfach großartig. Von Herzen einen großen Dank an dich, liebe Nadine. Von Herzen alles Liebe, alles Gute auf deinem Weg weiter. Und du wirst ein wahnsinnig bereicherndes Leben haben und für deine zwei Töchter ein großartiges Vorbild sein.
Ja, ich danke dir auch, Andrea, für die tollen Tipps und die stetige Unterstützung und ja, freue einfach, dass ich den Weg gehen durfte und ihn gefunden habe und dass es ja viel, viel leichter im Leben ist und ich jetzt leben kann. Danke dir.
Sehr, sehr gern. Wunderbar, was für eine schöne Geschichte, was für eine ja, interessante, faszinierende, ja, herausfordernde Geschichte von der Nadine. Schön hast du zugehört, schön warst du mit dabei. Ich hoffe, wir konnten dich ein Stück weit inspirieren, dir aufzeigen, was wirklich alles möglich ist, wenn du den Weg wählst, ja, wenn du bereit bist, mutig zu sein, wenn du bereit bist, diesen Zweifeln im Kopf einfach nicht mehr zuzuhören und einfach springst. Du kannst dir ein kostenloses Freiheitsgespräch buchen, wo wir einfach mal gemeinsam schauen, wo du stehst. Wir hören dir zu, wir verstehen dich, wir wissen, um was es geht mit Bulimie oder gemischt mit Alkohol oder mit Sport, was auch immer. Also wir sind die Profis, wir wissen, um was es geht. Und dann schauen wir, was es für Möglichkeiten gibt für dich. Ich bedanke mich herzlich nochmals fürs Zuhören. Freue mich, wenn du den Kanal abonnierst. Die nächste Folge kommt schon bald wieder. Und wünsche dir von Herzen einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer es bei dir ist, wenn du die Folge nachhörst. Folge mir auch auf den anderen Kanälen. Auf YouTube findest du viele wertvolle Impulse. Oder auf meiner Homepage oder auf LinkedIn neu. Geh einfach rein, schau, was du brauchen kannst. Ganz viele kostenlose, wertvolle Impulse und Tipps findest du auch da. Alles Liebe und bis bald. Deine Andrea.